Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
Ein fröhliches Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der es um die Fallstricke beim Kauf von Wohneigentum gehen soll. Also, worauf müssen Sie achten, damit Sie diese sicherlich größte Investition in Ihrem Leben nicht bereuen? Dabei differenzieren wir aus guten Gründen zwischen den Fallstricken beim Kauf einer gebrauchten Immobilie, beim Kauf einer vermieteten Immobilie und beim Kauf vom Bauträger. Mit wir meine ich Thorsten Flom, Vorsitzender des Grundeigentümerverbandes.
Und moin. Als einziger noch nicht von Corona betroffen, genau, moin.
Jetzt hat er mir etwas vorweggenommen. Und Ulf Schelenz, Sie werden es gleich hören, Geschäftsführer des Verbandes. Moin, lieber Herr Schelenz.
Moin, moin, auch von mir. Ich bin im Stimmbruch heute, deswegen bin ich etwas bröckelig in der Stimme. Entschuldigung.
Ja, also Herr Schelenz hat es tatsächlich jetzt doch gepackt, das Coronavirus. Und wenn Sie sich darüber wundern, dass ich auch ein klein bisschen lediert mich anhöre, ich habe sie gerade hinter mir, aber wir passen hier aufeinander auf und deswegen ist Herr Schelenz heute zugeschaltet. Und lieber Ulf, ich darf dich ja duzen, wir gucken, du schaltest dich ein in das Gespräch, wenn du möchtest und schonst ein bisschen deine Stimme.
Das mache ich sehr gerne. Es kommt ja darauf an, was Herr Flom so zu erzählt. Möglicherweise muss ich dann einen reingrätschen.
Herr Flom redet nur Blödsinn, wie sich das so gehört.
Nur noch mal der Vollständigkeit halber, ich bin Annette Bethün, freie Journalistin und darf wie immer diese Sendung moderieren. Herr Flom, Umfragen zeigen es, die Menschen träumen weiter vom eigenen Haus, befürchten aber nachvollziehbar, dass sie sich diesen Traum eigentlich gar nicht mehr leisten können. Aber was ist denn mit denen, die sich jetzt doch daran machen, ihren Traum zu verwirklichen? Kommen die zu Ihnen in die Beratung, um den Kaufvertrag mal kritisch überprüfen zu lassen?
Ja, schön wäre es, wenn sie es täten. Häufig tun sie es nicht. Die Mitglieder, die wir haben, haben Immobilien. Und die Mitglieder, die noch keine Immobilien haben, die haben wir eben häufig auch nicht. Das Problem ist, dass die immer erst dann der Organisation beitreten, wenn sie merken, dass es Schwierigkeiten gibt. Und das ist dann häufig ein Punkt, bei dem es eigentlich auch schon zu spät ist. Mhm. Und da kämpfen wir schon seit Jahren, aber wir kriegen die Menschen nicht dazu, bei uns beizutreten, wenn sie das erste Mal über den Erwerb einer Immobilie nachdenken, sondern wir kriegen sie eigentlich immer erst zu uns in die Organisation, wenn es eigentlich für den Ersterwerb schon zu spät ist.
Ja. Also Herr Flom, wenn Sie sagen, die Leute kommen leider eigentlich immer zu spät, woran hakt es denn in diesen Verträgen? Vielleicht können wir jetzt mal so ein bisschen Aufmerksamkeit erregen.
Also es hakt an den verschiedensten Stellen. Bei Bauprojekten beispielsweise geht der Neubau nicht so richtig voran und die kommen deswegen zu uns. Sie dürfen die Baustelle nicht besichtigen, so wie sie es möchten. Bei gebrauchten Immobilien sind es dann häufig die Mängel, die dann auftreten. Bei Wohnungseigentümern stellt man häufig viel zu spät fest, was die Wohnungseigentümergemeinschaft eigentlich alles so an kostenträchtigen Maßnahmen beschlossen hat, was sie alles ausführen möchte. Es ist ein bunter Strauß.
Mhm. Herr Schelenz, ganz kurz zu Ihnen. Ich will mal versuchen, Sie jetzt einzubringen. Ich finde es ja immer ganz spannend für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Sie auch von einem konkreten Fall erfahren. Haben Sie da irgendetwas aus Ihrem Praxisalltag, wo Sie sagen, das ist ganz spannend? Beispielsweise, ich weiß zum Beispiel von einem Fall, wo Leute ein gebrauchtes Haus gekauft haben, da ging die Heizung kaputt. Und nachher kam heraus, eigentlich war das schon im Vorfeld bekannt, dass diese Heizung Probleme macht. Ist das etwas, was Ihnen bekannt ist, wo Sie sagen, ja, vorsichtig?
Genau. Das sind häufig auch die Fälle, dass man also etwas kauft und dann feststellt, meine Güte, leider habe ich bei Kaufvertragsabschluss keinen Hinweis des Verkäufers bekommen und dass natürlich dann schon die Fragen kommen, wie sieht denn das aus mit der Haftung? Also den Fall, den Sie da vor Augen haben, Frau Bethün, das war in der Tat auch ein Fall, der bei uns spielte. Da ging es dann darum, dass jemand dieses Haus gekauft hatte, in der Vergangenheit die Heizung mehrfach wohl ausgefallen war. So berichtete das jedenfalls der Heizungsmonteur, der Nachkauf des Hauses dann wieder vor Ort war und der dann nur so im Nebensatz fallen ließ, dass es ihn wundern würde, dass der Verkäufer darüber gar nichts berichtet hat vor Kaufvertragsabschluss. Und da kam dann eben die Frage auf, wie sieht es denn da aus mit der Haftung? Und um das vorwegzunehmen, das ist eine ganz schwierige Kiste an der Stelle, denn ein Verkäufer ist nur dann verpflichtet, auf eine defekte Heizungsanlage in unserem Fall hinzuweisen, wenn dort eine Reparatur stattgefunden hat, die nicht fachmännisch war, wenn also da irgendwie behelfsmäßig hantiert worden ist. Aber wenn ich einen Handwerker einschalte, einen Heizungsmonteur, der gute Arbeit macht, davon muss ich ausgehen und dann keinen Hinweis habe, dass immer noch ein Mangel da ist, dann muss ich da beim Kaufvertragsabschluss auch nicht darauf hinweisen.
Also ganz wichtig, dass man dann tatsächlich mit jemandem reingeht in die Immobilie, bevor man kauft und sagt, schau dir doch bitte mal diese ganzen auch technischen Aspekte an.
Naja, also man kann ja schlecht, oh, alles gut, ich mische mich jetzt einfach mal dazwischen. Man kann ja als Laie nicht unbedingt erkennen, ob so eine Heizung dann funktioniert. Man sieht diese Kiste, die steht da im Keller und die bullert so ein bisschen vor sich hin und oben ist es warm. So, was diese Heizung an Verbrauchswerten hat, wann sie das letzte Mal defekt war, das kann man ja alles einer Heizungsanlage, die funktioniert, nicht ansehen. Und das Problem ist eben, eins hat Herr Schelens ja eben schon angesprochen, wenn der Handwerker möglicherweise nicht ordnungsgemäß gearbeitet hat, ein bisschen rumgefriemelt hat, aber gesagt hat, den Mangel habe ich eigentlich nicht so richtig behoben. Anderer Fall ist, wenn der Heizungsmonteur sagt, das Ding ist uralt, das ist sowieso dran. Ich kann Ihnen das nochmal reparieren, dann funktioniert's. Aber eigentlich ist die Heizung fertig. So, was soll der Verkäufer daraus dann machen? Soll er dann dem Käufer sagen, also die Heizung ist erneuerungsbedürftig oder darf er es verschweigen? Spannende Frage, wüsste ich so gar nicht so pauschal zu beantworten.
Aber wichtig für diejenigen, die uns zuhören, ist ja jetzt die Tatsache, dass sie sich dann auf jeden Fall an den Grundeigentümerverband wenden können. Sie haben dort Leute, die dort Beratung anbieten und die dann im Zweifel auch mit den Kaufinteressenten zur Immobilie gehen. Oder ist das weit über dem, was der Grundeigentümerverband da anbietet?
Nein, das eigentlich nicht. Wir haben in der Tat dort unsere Bautechniker, die auch mitkommen bei Wohnungsübergaben oder auch im Vorfeld, machen dort Besichtigungen. Das ist alles möglich. Ich will aber eine Sache noch ansprechen, die bisher noch gar nicht angesprochen wurde. Und zwar haben wir das Problem in den Kaufverträgen, dass wir immer Haftungsausschlüsse drin haben. Das heißt, der Verkäufer haftet grundsätzlich nicht für irgendwelche Mängel. Es sei denn, er hat arglistig gehandelt. Und das kriegt man als Käufer kaum nachgewiesen. Und deswegen ist es gerade so wichtig, vor Kaufvertragsabschluss dort eine Besichtigung durchgeführt zu haben, um solche Mängel zu entdecken.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute sagen, ach, das kostet doch wieder etwas. Können wir dazu eine Aussage machen, wie teuer das ist, wenn man sich jemanden noch dazu holt in diesem...
Nee, das hängt ja immer davon ab, wie viel Zeitaufwand tatsächlich dieser Sachverständige dort dann erbringen muss, um sich das Objekt vernünftig anzuschauen. Der soll ja dann eben auch nicht einfach nur mal so ein bisschen durchgehen, sondern der soll ja dann auch gucken und fragen und möglicherweise das eine oder andere an Unterlagen sich vielleicht auch nochmal angucken. Und da kommen dann relativ schnell ein paar Stunden zusammen.
Aber im Zweifel lohnt sich halt diese Investition, ne?
Ja, das lohnt sich. Ja.
Das lohnt sich auf jeden Fall und die erste Stunde inklusive Anfahrtskosten liegt bei knapp über 100 Euro. Also das sind alles Sätze, die im Vergleich zu dem, was ein Haus kostet oder eine Wohnung kostet, sicherlich kleinere Beträge sind, die auf jeden Fall lohnenswert sind zu investieren.
Und wenn man jetzt zurückkommt auf den Fall, den wir besprochen haben, da ist jetzt die Heizungsanlage also kaputt gewesen. Wie ist die Sache eigentlich ausgegangen? Musste dann wirklich der neue Besitzer der Immobilie eine neue Heizungsanlage einbauen zu seinen eigenen Kosten? Oder haben die sich da
genau.
irgendwie...
Ja, ah. Leider war es dann so, aufgrund dieses Haftungsausschlusses im Kaufvertrag, dass der Käufer nicht nachweisen konnte, dass der Verkäufer in irgendeiner Form arglistig gehandelt hat.
Ah, ja.
Und das führte dann im Ergebnis dazu, dass der Verkäufer fein raus war. Ob zu Recht oder zu Unrecht, man weiß es nicht. Aber der Käufer blieb dann auf den Kosten für diese Heizungsanlage sitzen.
Ich muss noch einmal kurz ein bisschen Werbung für den Grundeigentümerverband an der Stelle
machen. Habe ich doch gerade eben schon
ja,
gemacht.
Ja, aber ich muss es auch noch mal, denn Ulf Schelens hat ja eben gerade die Kosten für einen Sachverständigen angesprochen. Das sind aber Sätze, die für Mitglieder des Grundeigentümerverbandes gelten. Und zwar, wenn sie einen der Berater des Grundeigentümerverbandes Hamburg einschalten. Wer nicht Mitglied im Grundeigentümerverband Hamburg ist und sich den Berater irgendwo suchen muss, der muss im Zweifel deutlich mehr bezahlen, um das nochmal ganz deutlich zu sagen.
Das ist richtig.
Gut, nochmal wichtiger Hinweis. Herr Flaum, in der Regel ist es aber so, zumindest in Hamburg würde ich sagen, dass viele Leute sich eher jetzt erstmal nach einer Wohnung umschauen. Deswegen gehen wir vielleicht mal in dieses Segment hinein. Wo lauern denn da die Gefahren, wenn ich mir eine Wohnung kaufen möchte?
Na, die schlimmsten Gefahren lauern in den Untiefen der Wohnungseigentümergemeinschaft. Da kann ja alles Mögliche schon passiert sein. So eine Wohnungseigentümergemeinschaft besteht seit 25 Jahren und der Käufer muss da irgendwo rein. Rein ins Zwischenmenschliche, rein in die laufenden Geschäfte. Im Zweifel überblickt er das ja erstmal alles gar nicht, wenn er die Wohnung kauft. Der guckt sich die Wohnung an, findet die irgendwie nett und hübsch und möchte gerne kaufen. Was das für ihn an Nebenfolgen hat, weiß er ja erst einmal gar nicht. Das kann sein, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft gerade große, umfangreiche Sanierungen beschlossen hat, die auch noch nicht über Sonderumlagen finanziert sind, wo er dann kräftig mitbezahlen muss, beispielsweise. Oder dass sich in der Wohnungseigentümergemeinschaft zwei Lager schon seit Jahrzehnten miteinander streiten. Auch das ist denkbar. Also von daher, es gibt eben gerade im Wohnungseigentum so ein paar Besonderheiten und die können sich dann auf einen Käufer ziemlich böse auswirken.
Also laut der Rat, Herr Schelenz, unbedingt vorher in die Protokolle reinschauen, ne?
In die Protokolle auch auf jeden Fall, um da irgendwelche Mängel im Gemeinschaftseigentum aufzuspüren, aber auch vor allem sich die Leute anzugucken, mit denen man dann am Ende in einem Boot sitzt. Denn es läuft ja leider, oder was heißt leider, es läuft in der Eigentümergemeinschaft so, dass wenn die Mehrheit in dem Boot rechts rum will und entsprechend rudern, dann fährt das Boot rechts rum, egal ob einer links rum rudert und irgendwie der Meinung ist, das müsse alles ganz anders sein. Und das ist häufig das Problem, dass man sich gar nicht darüber im Klaren ist, was denn das alles für Leute sind, mit denen ich da in einem Boot sitze.
Jetzt muss ich mal kurz nachfragen, was heißt das jetzt genau, Leute anschauen? Denn Herr Flom hatte ja schon gesagt, also sich dann bitte mal mit den ganzen Materialien befassen. Soll ich jetzt wirklich hinfahren zu dem Haus und mal den Tag über schauen, wer geht da rein oder raus? Frage ich jetzt mal ein bisschen provokant.
Nein. Ja, gerne. Also es geht darum, so ein bisschen nachzufragen, die Stimmung im Haus einzufangen, mal mit dem einen, mit dem anderen zu reden, vielleicht auch mal einfach da zu klingeln und zu sagen, hallo, ich bin möglicherweise Ihr neuer Wohnungseigentümer, mit dem Verwalter zu sprechen, wie die Stimmung im Haus ist, zu gucken, ob es viele Rechtsstreitigkeiten gibt. Das ist das, worum es eigentlich geht, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was das für Menschen sind, mit denen ich dann in einem Boot sitze.
Wobei man eben sagen muss, dass das der normale Käufer einer Eigentumswohnung nicht macht. Der fragt nicht nach, der lernt auch seine künftigen Miteigentümer nicht vorher kennen, die lernt er erst hinterher kennen, wenn es manchmal zu spät ist. Also von daher glaube ich, das sind zwar fromme Ratschläge, die wir jetzt hier geben, die auch ihre Berechtigung haben. Ich glaube aber, dass sie eben teilweise auch an der Realität des Wohnungskaufs ein kleines bisschen vorbeigehen. Kein Käufer einer Eigentumswohnung klingelt vorher erstmal bei den Nachbarn, zumal er ja nicht mal weiß, ob in der Wohnung, an deren Tür er klingelt, denn überhaupt der Eigentümer wohnt oder möglicherweise auch nur dessen Mieter. Also von daher, ich glaube da ja nicht dran. Also was sicherlich realistisch ist, ist Protokolle, Beschlusssammlung lesen. Und sicherlich sinnvoll ist es auch, sich mit dem Verwalter mal über die Wohnungseigentümergemeinschaft zu unterhalten. Das Problem ist dann allerdings auch wieder, wenn der Verwalter das nicht will, dann kann man den Verwalter ja auch nicht zwingen. Und der Verwalter hat auch sicherlich kein Interesse, nur weil ein Wohnungseigentümer seine Wohnung verkauft, sich dann anschließend mit 10 Kaufinteressenten über die speziellen Probleme der Wohnungseigentümergemeinschaft zu unterhalten. Der hat nämlich noch was anderes zu tun.
Was man auch machen sollte, das vielleicht noch als Ergänzung, natürlich in die Teilungserklärung reinschauen und zu gucken, wie ist da was geregelt, beziehungsweise wenn man die Dinge nicht versteht, wer muss zum Beispiel die Kosten zahlen, wenn die Fenster mangelhaft sind, wenn es zieht dort. Wer ist da in der Pflicht? Ist das die Gemeinschaft? Ist das der Sondereigentümer? Das ist auch noch ganz wichtig, dass man da ein Gefühl für bekommt, wie die Teilungserklärung gestrickt ist. Und wenn man selbst das nicht versteht, dann kann man gerne zu uns kommen in die Beratung. Da helfen wir auf jeden Fall.
Also auch Mut haben, die Fragen zu stellen. Und wenn man etwas nicht versteht, auch ganz klar zu sagen, helf mir mal dabei.
Ja,
gib mir eine Orientierung.
Genau, nochmal wieder am besten kommen vor dem Kauf nicht erst hinterher, wenn man feststellt, man überblickt das Ganze leider doch nicht so, wie man es geglaubt hat.
Wie ist das eigentlich, wie ist da die Rechtssituation, wenn ich schon ein Gespräch habe mit dem potenziellen Verkäufer und der zieht sein Angebot wieder zurück? Haben Sie das auch schon mal gehabt? Das heißt, der tritt davon seine Absicht ab, diese Wohnung zu verkaufen. Mhm. Und ich habe eventuell auch schon als Kaufinteressent Gespräche geführt mit der Bank. Vielleicht habe ich auch schon etwas angeleitet. Vielleicht habe ich sogar auch meine Wohnung schon gekündigt. Wie ist da eigentlich die Rechtssituation?
Naja, wer seine Wohnung kündigt, bevor er die nächste gekauft hat, hat natürlich ein Problem. Mhm. Also rechtlich verbindlich ist der Abschluss des Kaufvertrages und dann entstehen die Ansprüche des Erwerbers auf Übergabe der Wohnung zum Beispiel. Und alles, was sich bis dahin ereignet, ist eigentlich Vorgespräch und nicht mehr.
Und da gibt es auch keinen Schadensersatzanspruch, dass ich sage, hör mal, du hast doch die ganze Zeit mit mir Gespräche geführt und ich dachte, ich kaufe jetzt die Wohnung von dir und jetzt trittst du davon wieder zurück.
Falsch gedacht, würde ich dann denken. Okay. Also das ist einfach ein Problem. Natürlich gibt es auch dort die Möglichkeit, die rein theoretische Möglichkeit, dass so viel Vertrauen in Anspruch genommen wurde, dass ganz ausnahmsweise, aber wirklich nur ganz, ganz ausnahmsweise mal tatsächlich ein Schadensersatzanspruch auch schon vorher entstanden sein kann, aber das ist wirklich, das darf man als Jurist eigentlich gar nicht sagen. Also das gibt's eigentlich nicht. Vor Abschluss des Kaufvertrages ist kein Rechtsanspruch in keiner Richtung entstanden.
Sehr wichtig.
Das ist grundsätzlich alles so richtig. Das Problem haben wir häufig, dass der potenzielle Käufer dort Kosten für Architekten, für Vermessungen und so weiter investiert. Und wenn es dann nicht zum Kaufvertragsabschluss kommt, dann kommt in der Tat immer die Frage, wie sieht es denn aus mit Schadensersatz? Und das, was Herr Flom gesagt hat, ist goldrichtig.
Okay, nochmal ein wichtiger Hinweis. Dann wollen wir mal überlegen, ob es dann nicht doch besser wäre, vielleicht gleich eine vermietete, alleinstehende Immobilie zu kaufen. Die kündige ich dann, das ist jetzt natürlich sehr böse, aber gibt ja wohl auch diesen Fall wegen Eigenbedarfs, um dann selbst einzuziehen und dann ist alles gut. Oder wie sieht da die Rechtssituation aus?
Naja, das ist theoretisch dann alles gut, wenn man wegen Eigenbedarfs gekündigt hat, dann darf man einziehen. Aber vorher muss natürlich der Mieter ausgezogen sein. Ja. Wenn der die Kündigung nicht akzeptiert, wenn er Härtefallgründe einwendet oder eben einfach nur so sich verklagen lässt auf Räumung, dann habe ich ganz schnell ein Jahr, zwei Jahre, die ich warten muss, bevor ich überhaupt auf diese Wohnung zugreifen kann.
Also ist das
und selbst dann ist es ja noch häufig problematisch, dass dann ein Richter sagt, Mensch, wie sieht es denn aus? Wollen wir uns da nicht irgendwie vergleichen, um einfach auch Rechtssicherheit zu bekommen? Denn jeder weiß, der Vermieter will in die Wohnung rein. Er wartet förmlich drauf, er hat Eigenbedarf geltend gemacht und möchte ungern über zwei Instanzen mit offenem Ausgang dort ein Gerichtsverfahren führen. Und deswegen kommt natürlich häufig dann die Frage des Richters, wie sieht's denn aus? Was wärt ihr denn als Vermieter bereit zu zahlen, damit der Mieter dann sich einverstanden erklärt, verbindlich auszuziehen?
Okay, aber diese Möglichkeit ergibt sich tatsächlich, ja, dass ich so eine Art Abfindung ins Spiel bringe.
Genau, das wird in der Regel auch von den Gerichten sofort angesprochen, häufig schon im ersten Termin beim Amtsgericht. Und dann kommt es eben so ein bisschen drauf an, von den Beträgen her, wie lange das Mietverhältnis gedauert hat. Aber es ist nicht selten, dass dort bis zu einer vollen Jahresmiete Abfindungsbeträge in den Raum gestellt werden. Und das hängt dann, wie gesagt, eben vom Einzelfall ab, vor allem wie lange das Mietverhältnis bisher gedauert hat.
Wollen wir noch mal gleich dann, Entschuldigung.
Ja. Ich wollte nur noch mal ganz kurz das Stichwort Jahresmiete aufnehmen. Was meinen Sie jetzt damit genau, Herr Schelenz? Ist das jetzt die Bruttomiete, die Nettomiete nur für unsere Zuhörer noch mal?
Ganz ehrlich, das ist völlig offener und freier Rechtsraum an der Stelle, je nachdem, wie dort verhandelt wird. Alles ist denkbar, da ist nichts gesetzlich festgeschrieben. Und daran spüren Sie und sehen Sie, dass das wirklich Sache der Parteien ist. Es kann auch jede Partei sagen, das ist mir zu viel oder das ist mir zu wenig und das mache ich nicht. Das sind meistens Beträge, die vom Richter kommen und da kann es sowohl die Brutto- als auch die Nettomiete sein. Das hängt dann auch vom Richter ab, was er da vorschlägt, aber das ist eben nicht in Stein gemeißelt, was das Gericht vorschlägt.
Oder eben ein Betrag, den sich der Richter aus anderen Gründen überlegt hat. Das hat ja dann teilweise möglicherweise nicht mal was mit der Mieteinnahme zu tun, sondern das ist ein Betrag, den hat er gegriffen. Das muss man eben auch einfach berücksichtigen und gut, entweder lassen sich die Parteien drauf ein oder nicht. Und es macht natürlich auch Sinn, das sehr frühzeitig anzusprechen, damit man eben gerade die lange Verfahrensdauer abkürzt und möglicherweise dann diese lange Wartezeit, die der Vermieter, der neue Eigentümer dann hat, bis er diese Wohnung überhaupt nutzen kann oder das Objekt nutzen kann, kann ja auch ein Haus sein, eben nach Möglichkeit weitgehend abkürzen.
Ne? Aber kurz nachgefragt, ist das denn wirklich ein häufig praktiziertes Modell, dass Leute, Kaufinteressenten sagen, ich kaufe diese Wohnung, um Eigenbedarf dann anzumelden?
Ja, das gibt es schon recht häufig, weil ja auch die Eigenbedarfskündigung immer im Raume steht und in der Diskussion ist. Was nach meiner Erfahrung die Kaufinteressenten dann häufig nicht sehen, ist eben diese Problematik mit dem Zeitverlust, den man dadurch hat, dass man eben nicht gleich einziehen kann, dass es eben nicht einfach reicht, eine Kündigung auszusprechen und nach 3 Monaten ist der Mieter dann eben raus, sondern dass man da möglicherweise noch Klage erheben muss, um überhaupt diese Kündigung durchzusetzen. Ich habe dann auch das eine oder andere Beratungsgespräch geführt, wo dann der Kaufinteressent oder der Käufer dann sagte, wieso, ich habe doch ein Recht auf diese Wohnung. Und man dann immer sagen muss, ja, aber der Mieter hat möglicherweise auch ein Recht auf diese Wohnung und diese beiden Rechte gilt es abzuwägen und am Ende eine Entscheidung zu treffen. Also von daher mag es schon sein, dass der eine oder andere sich da doch ein bisschen arg optimistisch auch oder vielleicht auch naiv verhält. Mhm.
Stichwort Aufhebungsvertrag schließen, Herr Schelens, ist das dann eine Option, dass ich dann gleich eventuell vorsorglich sowas mit andenke, wenn ich einen Mietvertrag eingehe, also wenn ich jemanden eine Wohnung habe, die ich vermiete, wo ich sage zum Mieter, vorbehaltlich, dass ich irgendwann Eigenbedarf anmelden muss, mache ich mit dir hier eine, setze ich hier eine Klausel rein? Gibt es sowas in der Art,
wenn Sie das also empfehlen? Was man machen kann und was denkbar wäre, dass wenn ich eine vermietete Eigentumswohnung kaufen möchte, dass ich dann frühzeitig versuche, über den Noch-Vermieter beispielsweise dort Gespräche zu führen, um zu sehen, wie der Mieter denn so tickt an der Stelle. Mhm. Aber das ist natürlich auch häufig reine Theorie. Man muss abwarten, wenn denn die Kündigung auf dem Tisch ist, wie der Mieter sich dann letztlich verhält. Das muss man dann sehen. Und im Zweifel trifft es den auch wie unvorbereitet. Und er muss auch sehen, wo er bleibt, was ja auch sein gutes Recht ist an der Stelle. Und dann dauert es eben etwas länger und endet dann in 10 Gerichtsverfahren, die sich dann auch, Herr Flom hat es gesagt, über Jahre hinziehen können.
Okay, dann komme ich auf
damit
das Stichwort.
Muss man kalkulieren.
Ja, dann komme ich jetzt auf das Stichwort Rechtsschutzversicherung zu sprechen. Wie weit ist das dann hilfreich und wichtig, dass man so etwas abgeschlossen hat?
Rechtsschutzversicherung macht durchaus Sinn, deckt aber natürlich immer nur dann den Rechtsschutzfall ab, der in einer Zeit eingetreten sein muss, nachdem der Rechtsschutzvertrag abgeschlossen worden ist und die Wartezeit überbrückt worden ist. Rechtsschutzversicherungsverträge haben immer eine Wartezeit, je nachdem von 3 bis 6 Monaten. Und erst danach besteht Versicherungsschutz, wenn dann zum Beispiel eine Kündigung ausgesprochen wird. Wenn die Kündigung ausgesprochen wird in der Wartezeit, dann gibt es dort keine Kostendeckung der Rechtsschutzversicherung. Also das muss man sich auch immer vor Augen führen, wenn man überlegt, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen.
Also im Zweifel als allererstes die Rechtsschutzversicherung abschließen und dann drüber nachdenken, ob man die vielleicht irgendwann auch mal braucht. Mhm. Das ist versicherungstechnisch sicherlich genau der richtige Weg, aber es ist natürlich nicht besonders wirtschaftlich und die meisten Menschen denken da ja auch nicht dran.
Aber es ist dann tatsächlich wirklich so, Herr Flom, wie wir es ja eigentlich gleich zu Beginn der Sendung auch gesagt haben, man sollte sich schon genau überlegen, was mache ich wann hole ich mir den Rat ein und nicht erst dann, wenn die Probleme auftauchen.
Wenn jemand zu uns in die Beratung kommt, hat er ja im Zweifel auch schon ein Objekt, das er kaufen will oder hat zumindest schon mal die Kaufabsicht. Der wird sich sicherlich nicht von uns dann sagen lassen wollen, jetzt vergiss mal alles, was du jetzt besichtigt hast und so, jetzt schließ mal erstmal eine Rechtsschutzversicherung ab und warte erstmal ein halbes Jahr. Denn bis dahin sind die Objekte, die sich der Interessent da angeschaut hat, natürlich alle schon längst verkauft und vom Markt. Deswegen ist das, glaube ich, auch nicht unbedingt realistisch.
Das alles klingt nach einer Odyssee und nach vielen, vielen Problemen. Also vielleicht kaufe ich dann doch lieber gleich eine neue Wohnung direkt vom Bauträger zu einem Festpreis, sofern ich den dann auch bezahlen kann. Oder wo lauern da wiederum Probleme? Wo finde ich überhaupt einen guten Bauträger? Solche Fragen. Gibt es schwarze Listen? Herr Flom.
Naja, also erst einmal guckt man ja nicht nach dem Bauträger, sondern man guckt nach der Lage des Objektes, man guckt nach dem Zuschnitt des Objektes, ob das eine Eigentumswohnung oder ein Haus ist, spielt da jetzt erstmal ja keine Rolle. Man guckt sich an, ob das, was dort angeboten wird, zu dem passt, was man sich preislich wird leisten können. So, und ob die Lage, vor allem die Lage stimmt, das ist ja nach wie vor das entscheidende Kriterium oder das vorrangig entscheidende Kriterium. So, und wenn man dann sieht, dass dort etwas gebaut wird, dann hofft man, dass der Bauträger auch was taugt. Denn da hat man ja, man hat ja gar nicht die Chance, wenn man sich in ein bestimmtes Objekt, in eine bestimmte Lage verguckt hat, dann auch noch den Bauträger in irgendeiner Form zu wechseln. Nein, das Grundstück gehört dann dem Bauträger, der bebaut ist, und dann kann man bei dem kaufen oder man lässt es bleiben. Und deswegen ist das so ein bisschen Theorie. Man kann sich dann erkundigen, ob der Bauträger was taugt oder ob der ein stadtbekannter, ich will nicht sagen Betrüger ist, aber doch so einer ist, der doch immer wieder auch Streitigkeiten auslöst auf seinen Baustellen. Dann weiß man schon mal, was auf einen zukommt.
Es gibt aber da keine Listen oder so, ne?
Es gibt, ich kenne keine Liste, nein. Und außerdem hängt ja auch sehr viel bei den einzelnen Bauunternehmen davon ab, wer diese Baustelle konkret leitet. Wenn jemand, der als Bauleiter dort beschäftigt ist, kündigt, weil er woanders einen tolleren Job gefunden hat, und es kommt dann jemand auf die Baustelle, der diese Baustelle nicht kennt, der keine Ahnung hat, der möglicherweise auch neu im Job ist, dann läuft das eben alles plötzlich nicht mehr so rund, wie es vorher gelaufen ist. Das sind alles Dinge, die sind vollkommen normal und die sind vor allem in Zeiten wie diesen eben leider auch nicht zu vermeiden. Das ist eben einfach so, dass eben auch gute Bauleiter im Zweifel von allen Firmen gesucht werden, und wer einen abwerben kann, der wird ihn abwerben, und dann ist die Firma, wo er gegangen ist, eben erstmal in der Bredouille.
Herr Schelens, das heißt also auch in diesem Fall unbedingt vorher nochmal sich den Kaufvertrag prüfen lassen und jemanden mit ins Boot holen, der sich aber vielleicht trotzdem dann auch nochmal das Neubauprojekt anschaut und guckt, ob auch alles sach- und fachkundig umgesetzt worden ist.
Das auf jeden Fall. Also das A und O ist in der Tat der Bauvertrag. Den sollte man nicht blind unterschreiben, sondern man sollte wissen, wo man da steht mit seinen eigenen Rechten und Pflichten. Denn wenn es zum Stress und zum Streit kommt, wird ein Richter als erstes den Bauvertrag anfordern und drauf gucken. Und dann ist es einfach wichtig, um sein eigenes Vertragsrisiko zu kennen, wo stehe ich da und wie sieht die Situation aus. Und wenn die Sache im Bau ist, ist es natürlich sinnvoll, den Bautenstand dann auch immer von Zeit zu Zeit überprüfen zu lassen. Beispielsweise durch Architekten des Grundeigentümerverbandes, die sich das dann ansehen und dann das hoffentlich für gut befinden.
Wobei es da ja manchmal das Problem gibt, vor allem bei Bauträgerverträgen, dass die eben sagen, du kannst gerne von draußen gucken, aber auf die Baustelle rauf lasse ich dich nicht. Da gibt es überhaupt keinen Anspruch, weil wir es auch nicht vereinbart haben möglicherweise. Und deswegen lasse ich dich bei der Übergabe, lasse ich dich auf die Baustelle, aber vorher eben nicht. Und deswegen ist es manchmal schon ganz sinnvoll, wenn man dann im Kauf, in so einem Bauträgervertrag eben auch drinstehen hat, dass man das Recht hat, den Baufortschritt auch vor Ort zu besichtigen. Da denkt man, glaube ich, auch nicht unbedingt dran, wenn man so einen Bauträgervertrag das erste Mal sieht und das einzige Mal sieht, im Zweifel in seinem Leben, und den dann unterschreiben soll, dass man so etwas da in den Vertrag aufnehmen muss.
Gibt es vielleicht eine Klausel, die wir hier mal ganz konkret ansprechen können, weil die einfach immer wieder da ist und unwirksam ist, die einfach nicht in Ordnung ist? Ist da irgendwas aus Ihrem Praxisalltag, wo Sie sagen können, ja, findet sich immer wieder und ist völlig unberechtigt oder sollte da nicht drinstehen?
Also solche Klauseln, die ständig wiederkehren sind, die gibt es in dem Sinne nicht. Aber jeder schaut natürlich so ein bisschen, dass er da am Rande dessen, was gerade noch geht, solche Klauseln drin hat. Die Klausel, die Herr Flom gerade nannte, dass man quasi zahlen soll nach Baufortschritt, aber selber nicht den Baufortschritt auf der Baustelle kontrollieren darf. Das ist zum Beispiel sowas, wo man sich wirklich fragen muss, ob die noch wirksam ist. Und für mein Dafürhalten geht das schon zu weit. Es kann nicht richtig sein, dass ich nach Baufortschritt Zahlungen leisten muss, aber nicht prüfen darf, ob der Baufortschritt auch tatsächlich mittlerweile dann eingetreten ist.
Grundsätzlich sollte man wahrscheinlich auch darauf achten, dass in diesem Bauvertrag drin steht, Baubeginn ist dann und dann und Fertigstellungstermin ist auch dann und dann. Das sind doch zumindest auch so Punkte, die da enthalten sein sollten.
Die sind elementar wichtig. Mhm. Das ist letzten Endes, wenn man sich da nicht die Katze im Sack kaufen möchte und es nicht dem Bauunternehmen überlassen möchte, wann es denn baut, wann es beginnt, wann es weiterbaut und wann es dann irgendwann mal fertig wird, dann geht das nicht anders. Natürlich muss man diese Termine fix auch im Vertrag drin haben.
Klar. Denn ich muss ja auch meine eigene Wohnung oder mein Haus kündigen.
Ich muss die Gelder bereitstellen. Richtig. Zu bestimmten Terminen. Und dann das Geld, ich zahle ja auch für Gelder, die ich beantragt habe bei der Bank als Darlehen, aber nicht in Anspruch nehme, zahle ich ja auch schon Geld. Also von daher, es ist so oder so von elementarer Wichtigkeit, dass ich Termine eben vereinbare in den Verträgen und auch natürlich darauf achte, dass die eingehalten werden.
Ich würde ganz gerne nochmal den Punkt.
Aber häufig, wenn ich das noch ergänzen darf, häufig, auch wenn sich das so klar und eindeutig und auch richtig anhört, häufig sieht man in Bauverträgen aber was anderes. Das ist nämlich genau an den Stellen gerade an Transparenz und Eindeutigkeit fehlt, sondern da wird dann nebulös der Baubeginn und der Fertigstellungstermin festgelegt, weil natürlich, das sind natürlich auch neuralgische Punkte für den Bauträger an der Stelle. Wenn er dann die Termine nicht hält, dann läuft der Gefahr, dass er glasklar Schadensersatz zu leisten hat. Und deswegen ist es natürlich häufig so, dass man da auch mit intransparenten Formeln arbeitet, um eben so ein bisschen diese eindeutigen Termine dann zu verschleiern aus Sicht des Bauträgers.
Ja, aber umso wichtiger wirklich, sich den Bauvertrag dann prüfen zu lassen von Leuten, die sich damit auskennen. Dann, ne?
Klar, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man sich dann bei Übergabe des Objektes wirklich streiten kann, ob es denn nun wirklich fertig ist oder nicht.
Stimmt.
Ich habe auch schon Übergaben von Wohnhäusern gesehen, wo man tatsächlich nur über irgendwelche wilden Stegkonstruktionen ins Treppenhaus gelangen konnte. Die Wohnungen waren zwar theoretisch fertig, aber der Rest des Objektes sah eigentlich noch aus wie eine Baustelle am Anfang. Und das ist natürlich auch nicht in Ordnung, aber darüber streitet man sich dann natürlich am Ende mit dem Bauunternehmer, nämlich um die spannende Frage, wie weit ist er denn nun fertig und wie weit nicht?
Ja, ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, und zwar wird das auch gerne immer mal wieder probiert oder ist zu hören. Das gibt Schlüsselfertighausanbieter, die sagen, komm, du kannst den Kaufvertrag unterschreiben. Wir finden dann noch ein Grundstück, aber das Interesse an dem Haus ist ja da. Was sagen Sie und raten Sie da zu diesen Verträgen? Da wird ja immer gerne damit geworben, und wenn wir das Grundstück dann nicht finden, kannst du auch gerne vom Kaufvertrag zurücktreten. So habe ich es unlängst auch wieder im Fernsehen mal gesehen und habe nur gedacht, um Gottes Willen, was sagen Sie dazu? Wie oft passiert sowas? Haben Sie sowas auch in Ihrer Bauberatung, in Ihrer Rechtsberatung, solche Fälle?
Also solche Fälle haben wir durchaus auch bei uns in der Rechtsberatung. Da muss man sich wirklich die einzelnen Klauseln des Vertrages ganz genau ansehen, ob man da wirklich so unproblematisch wieder rauskommt, wenn kein passendes Grundstück gefunden wird. Da liegt häufig das Problem dann auch. Und das ist etwas, vor dem auch Verbraucherzentralen warnen. Und wie gesagt, bei uns laufen solche Fälle auch auf und da gucken wir dann sehr genau hin.
Weil man eben nicht so einfach aus so einem Kaufvertrag dann wieder rauskommt.
So ist es, so ist es.
Okay.
Naja, man hat einen Vertrag mit dem Bauunternehmer geschlossen. Der möchte natürlich irgendwann auch bauen und ein Objekt verkaufen. Und welche Lage dann sozusagen gleichwertig ist, welches Grundstück gleichwertig ist, ob es kleiner sein darf, als es ursprünglich in Aussicht genommen wurde, ob es größer sein darf, ob Wandsbek und Tonndorf noch dasselbe sind oder irgendetwas anderes, was man sich an der Stelle fragen kann, ist eben dann die Frage. Und dann ist eben, davon hängt es dann letzten Endes ab, ob dieser Vertrag dann auch aufgelöst werden kann oder ob er durchgeführt wird. Und das kann man, glaube ich, so spezifisch und so exakt gar nicht regeln.
Okay. Wollen wir noch mal zum Abschluss festhalten, was der Grundeigentümerverband dann alles anbietet, wenn man tatsächlich kurz davor steht, sich mit dem Thema Wohneigentumerwerb zu beschäftigen. Was genau bietet die Rechtsberatung oder die Bauberatung bei Ihnen an?
Naja, die Bauberatung ist natürlich dann wichtig, wenn es darum geht, einen Bauvertrag eben auch auf seine Einzelheiten zu überprüfen, zu gucken, ob am Ende wirklich das Objekt so entsteht, wie man sich das gewünscht hat. Die Rechtsberatung ist auch klar, da wird natürlich alles rings um diesen Bauvertrag nochmal besprochen. Dann haben wir noch die Wertermittlungsberatung, die dann auch ein bisschen was dazu sagen kann, ob das Grundstück zu teuer gekauft ist. Mhm. Wobei heute kauft man jedes Grundstück zu teuer. Mhm. Also von daher kann man sagen, gut, dann weiß man zumindest nach der Wertermittlungsberatung, um wie viel zu teuer es gewesen ist.
Nur das Grundstück, Herr Flamm, oder auch das Haus?
Ja, das Haus wird ja beim Bauvertrag erst gebaut. Das gibt es ja da noch nicht.
Ach so, ich brauche jetzt von der, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Bestandsimmobilie kaufe.
Bei einer Bestandsimmobilie geht es natürlich auch um den Wert des Hauses.
Genau.
Klar, natürlich. Ne? Okay. Natürlich. Mhm. Also wir beraten umfassend, es ist natürlich, ich habe das jetzt schon zweimal gesagt, ich sage es jetzt gerne ein drittes Mal, wichtig, dass man bei uns erscheint und auch Mitglied wird in dem Moment, wo man beabsichtigt, ein Objekt zu erwerben und nicht erst, wenn man es schon erworben hat und sich die ersten Fragen dazu stellt, ob dieser Kaufvertrag oder dieser Bauvertrag denn nun in Ordnung ist oder ob er mit mehr Schwierigkeiten als mit Glück verbunden ist. Hm.
Ich denke mal, das sind ganz gute und wichtige Abschlussworte, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hoffen, wir haben Sie kritisch genügend eingestellt, wenn Sie sich jetzt mit dem Thema beschäftigen. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, dann sehr gerne kommen Sie auf uns zu. Wir haben extra ein Postfach dafür eingerichtet, eine E-Mail-Adresse, die lautet podcast@grundeigentumerverband.de. Ansonsten bleiben Sie uns bitte gewogen, bleiben Sie gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss, tschüss.
Grundeigentümerverband Hamburg. Der Partner an Ihrer Seite. Werden Sie Mitglied und stellen Sie sicher, dass Ihre Interessen als Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Hansestadt vertreten und gesehen werden.